Der Stellenwert der Beschneidung im Enkulturationsprozess muslimischer Jungen. Vortrag von Hawa Engin, seit 2010 Professorin für Allgemeine Pädagogik mit dem Schwerpunkt Interkulturelle Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und Leiterin des Kompetenzzentrums Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung und Transkulturelle Pädagogik. Der Vortrag wurde am 22. Juli 2012 während der Tagung Beschneidung, das Zeichen des Bundes in der Kritik, einer Zusatzveranstaltung im Rahmen der Heidelberger Hochschulreden an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg gehalten.
Liebe Gäste, es ist schon spät. Wir haben viele Vorträge gehört, alle aus den rufenden Mündern von Expertinnen und Experten. Und angesichts der Zeitschiene erlaube ich mir, einen kleinen Impuls zu geben. Ich habe keinen Vortrag vorbereitet, sondern versuche nur, wirklich in einer sehr überschaubaren Zeit die Perspektive der Muslime in diesen ganzen Diskursen als Impulse hier hineinzugeben. Und wichtig ist mir zu betonen, ich bin nicht Theologin, ich bin auch nicht Juristin, ich bin Erziehungswissenschaftlerin und mich interessiert die ganze Thematik aus der Perspektive Bildung, Schule und insbesondere Lehrerbildung. Und deshalb ist es für mich sehr spannend, hier zu sein und die Vorträge und die Diskurse zu verfolgen. Ich denke, wie viele von Ihnen auch bereits schon gesagt haben, zeigt diese Debatte sehr deutlich auf, wie wir als Gesellschaft wahrnehmen, die Pluralität in jeglichen Lebensbereichen und die Frage, wie geht man mit dieser Pluralität und Heterogenität um? Und Heiner Bielefeld hat natürlich recht, wenn er sagt, diese heftigen Diskurse liefen bisher immer über den Islam, über den Anti-Islamismus. Und ich gebe ihm auch recht, hätten die Richter gewusst, dass sie mit ihrem Urteil auch ganz harte Juden treffen werden, dann hätte man sich's vielleicht zweifach überlegt. Es ist aber meine sehr persönliche Meinung, was das angeht. Ich will Ihnen nur vielleicht in Erinnerung zwei Zahlen nennen. Zum einen die muslimische Gruppe. Es handelt sich um rund 4 Millionen Menschen in diesem unserem Lande. Das sind rund 5% der Bevölkerung. Und von diesen 4 Millionen Muslimen sind rund 60%, gut 60% türkischer Herkunft. Und davon rund 500.000 Kinder im schulfähigen Alter, für die Türken gesprochen, für die türkische Community gesprochen. Wir haben gehört, welche Rechte miteinander kollidieren und wie schwer es ist, auch die Ebenen auseinanderzuhalten. Und ich höre auch immer wieder heraus, wie die hohe Bedeutung für das Judentum, der Beschneidung in unterschiedlichen Ebenen auch sehr eindrucksvoll dargebracht. Für den Islam kann man sagen, oder ist zu sagen, hat Herr Jokisch auch schon wunderbar ausgeführt, es ist nicht das konstituierende Element, ist nicht im Koran enthalten, aber wenn man von Sünnet spricht und übersetzt, zum Beispiel im türkischen Sünnet, was es bedeutet von Sünnen, vom Propheten gut geheißen, vom Propheten empfohlener Weg, der zur Nachahmung empfohlen ist sozusagen. Und vom Propheten angeleitet, Teil der Gemeinde zu sein, der Glaubensgemeinde zu sein. Also insofern hat auch die Beschneidung für den Islam eine hohe Bedeutung. Ich sage das deshalb, wenn man die Diskurslinien sieht, die Bilder, die eingeblendet werden, dann habe ich manchmal den Eindruck gehabt, bei den Muslimen geht es so ein bisschen um Folklore, umgangssprachlich formuliert. Dann ziehen sie ihre Jungs nett an, die gehen dann und machen Party und dann wird mal zwischendurch beschnitten. Das mag ein Teil des Ritus sein, aber der eigentliche Ritus ist hochreligiös. Es ist immer ein Imam anwesend. Es sind Gebete zu sprechen. Es ist immer mit einem Besuch in Moscheen verbunden, im Vorfeld und danach. Und die Eltern, das ist wichtig, lassen zumindest in türkischer Tradition ein Mevlid, also ein religiöses Gebet aus dem Koran rezitieren. Das ist ganz entscheidend. Also insofern kann man nicht, wie viele einfordern, sagen, ach, dann schafft man das mal einfach ab, weil das Tradition ist, sondern auch für den Islam hat die Beschneidung eine zentrale Rolle. Unterschied ist vielleicht der Zeitraum, das Zeitfenster haben wir auch gehört. Ich habe nochmal im Hinblick auf diesen Vortrag und diese Veranstaltung gestudiert, auch ethnologisch. in der Türkei, zumindest für die Türkei kann ich sprechen, zwischen dem 8. Tag und dem 13. Lebensjahr. Es gibt Regionen, da wird es am 8. Tag vollzogen. Und es gibt Regionen, die können bis maximal 13. Lebensjahr, aber im Schnitt 10. Lebensjahr, wie Herr Jucke schon angemerkt hat. Und wenn man im Türkischen spricht, Sünnetsiz, dann hat es zwei Bedeutungen. Zum einen, er ist ohne Beschneidung, also unbeschnitten, der Junge. Und B, die Bedeutung, er ist nicht Teil der Glaubensgemeinschaft. Also impliziert, Sünnetsiz bedeutet auch, nicht im Sinne des Islam, nicht zum Islam gehörend. Wir haben auch gehört, es ist Voraussetzung, die Beschneidung für die rituell-religiöse Reinigung, dass man sie vollziehen kann, für die Heirat, ganz entscheidend, ist heute noch nicht gefallen. Für Nichtbeschnittene ist es nahezu undenkbar, eine muslimische Frau zu ehelichen, würde er nicht bekommen. Und meines Wissens auch sämtliche Rechtsschulen oder alle, mir ist keine bekannt, beschneiden auch ihre Kinder. Weil Herr Jokisch gesagt hat, die einen sagen, müssen, die anderen können. Aber es wird sozusagen dem Weg des Propheten gefolgt und die Söhne werden beschnitten. Und für die Pilgerfahrt natürlich, das möchte ich an der Stelle auch sagen. Was bedeutet das aus der Perspektive der Eltern, gerade jetzt auch in der Migration, für die gläubigen Eltern? Sie sind natürlich damit beauftragt, für die Beschneidung ihrer Söhne in diesem Zeitfenster zu sorgen und damit das Kind, den Sohn auch in die Glaubensgemeinschaft einzuführen. Also wie auch im Judentum, nichts anderes. Nun haben wir aber die Situation über die Vehemenz der Diskussionen, dass da auch auf muslimischer Seite, ich verfolge sehr intensiv die türkische Presse, insofern kann ich ein bisschen darüber berichten und das bestätigen, eine große Irritation, weil die Diskussion sehr verletzend geführt wird. Ich sage das schlicht und einfach. Wenn man sich anschaut, was unterstellt wird den Eltern, der Vorwurf der Verstümmelung, vorsätzliche Verstümmelung, der Vorwurf des Quälens zugunsten religiöser Dogmen. Deine Eltern quälen dich, weil ihnen das religiöse Dogma wichtiger ist. Also in Anführungszeichen das eigene Kind opfern. Oder was wir mehrfach gehört haben, Barbarei. Das ist aus der Zeit, was mich persönlich verletzt, habe ich jetzt von einem Mediziner gelesen, das ist aus der Zeit der Jäger und Sammler. Da hatte ich den Eindruck, ich bin jetzt kurz nach der Steinzeit und komme aus der Höhle sozusagen. Das sind ja Suggestivbilder, ich überspitze jetzt natürlich. Und was natürlich auch sehr trifft, ist der Vorwurf der Pädophilie. Habe ich auch mehrfach gelesen und taucht auf, dass sozusagen der Vorwurf kommt. Will sagen, obwohl uns das Recht auf freie Religionsausübung per Grundgesetz zugesichert ist, wird durch diese eine Entscheidung kommen Eltern in die Situation, dass sie sich strafbar machen. Ich als Laien interpretiere das so, weil andere Rechte höher gewogen werden und höher gewertet werden. Sie haben das sehr gut auf den Punkt gebracht, als mehrere von Ihnen gesagt haben, man kann das eine Recht gegen das andere nicht aufwiegen. Insbesondere Sie, Professor Schramm, haben gesagt, von diesem Nützlichkeitsdenken, ne? Also der Schaden und der Nutzen, Nutzen-Kosten-Faktor. Wie kann man in religiösen Kontexten diese Wortwahl gebrauchen, finde ich sehr bedenklich. Insofern hoffe ich, wie Sie alle auch, dass wir durch Diskurse, auch durch kritische Diskurse, man darf, und das hat die Rabbinerin auch sehr schön dargestellt, auch nicht verheimlichen, es sollte auch nicht passieren, dass das natürlich ein Risiko ist, auch ein gesundheitliches Risiko, dass das eine kleine Operation ist und insofern höchste medizinische Maßstäbe an diese Beschneidung anzusetzen sind, dass die höchsten Standards gelten müssen und auch gelten und insofern da eine einvernehmliche Regelung getroffen werden kann für alle, damit die Willkommenskultur, wir sprechen immer von der Willkommenskultur, von der Vielfalt, nur wenn ich auf der Art und Weise Diskurse führe mit den Vorwürfen, dann ist alles nur keine Willkommenskultur. Und ich hoffe, das Blatt wendet sich und wir kommen etwas runter und die Diskussion versachlicht sich. Ich danke Ihnen.